Heute nehmen wir euch mit in eine Welt voller Kontraste. Eine Welt, in der tödliche Gifte zu lebensrettenden Medikamenten werden, in der winzige Tiere mächtige Wirkstoffe liefern und eine Welt, in der in jedem Gecko, in jeder Schnecke oder Spinne der Schlüssel zur Heilung einer Krankheit stecken kann. Unser Thema heute sind Tiergifte. Quasi die Apotheke der Natur. Und wir fragen uns heute, was können Spinnen, Schlangen oder tropische Frösche zur Medizin von morgen beitragen? Welche verborgenen Talente stecken in scheinbar gefährlichen Tieren? Und welche davon finden sich auch im Frankfurter Zoo? Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Als ersten Gast habe ich mir heute Dr. Tim Lüdecke eingeladen. Der forscht unter anderem an der Universität Gießen zu Tiergiften und hat ganz offensichtlich keinerlei Berührungsängste mit Tieren, die andere vielleicht eher erschauern lassen. Aber das lasse ich ihn vielleicht mal selber erzählen. Hallo Tim.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein kann. Und nein, die habe ich nicht. Ich fasse hier Jahre an.
Spinnen, Schlangen, Skorpione, das ist ja alles eher was, wo manche Menschen vielleicht eher Berührungsängste hätten. Was fasziniert dich denn jetzt so daran?
Tatsächlich alle. Also ich kann mich gar nicht daran zurückerinnern, wann das jemals anders gewesen ist. Ich habe im Kindergarten meiner Mama mal gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Tiergiftforscher. Und ich war so ein ganz schreckliches Kind, das auch immer so allerlei Getier so im Sommer vom Spiel mit nach Hause gebracht hat. Also mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Marmeladengläsern, mit irgendwelchen Spinnen und Kaulquappen so in Aquarien. Und mein Vater hat das aber bestärkt, er ist nämlich begeisterter Vogelzüchter, also Brieftauben und Papageien und sowas. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie so ein Tierding mitgekriegt, aber ich habe mich halt auf Tiere fokussiert, die andere nicht so toll finden. Und das ist irgendwie so hängen geblieben. Ja.
Das kenne ich ganz gut. Grüße an meine Mutter, die da einiges ausstehen musste mit Marmeladengläsern. Wir wollen uns heute über Gifte unterhalten. Gibt es denn eine Begegnung mit einem Gifttier, die bei dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, tatsächlich zwei. Die erste ist die, ich habe am Anfang meiner Doktorarbeit mir einen Lebenstraum erfüllt und einen Komodowaran gemolken. Ja, eine riesige Echse, die tatsächlich auch giftig ist und mein absolutes Lieblingstier ist. Das war ein völliges Highlight. Das zweite war eine sehr rezente Begegnung jetzt im Amazonasbecken. Da hatte ich nämlich einen Unfall, möchte ich mal sagen, mit einer großen Lanzenotter. Das ist, eine sehr giftige Schlange da in Südamerika und wir waren auf Skorpionsuche und haben uns da nachts so einen Trampelpfad runter bewegt. Ich war etwas abgeschlagen von der Gruppe und hatte mein Schwarzlicht an und habe so im Dunkeln nur so gesehen, dass vor mir so Steine auf dem Weg sind, weil ich Angst hatte, da ins Stolpern zu geraten, das war aus dem Abhang, habe ich meine Kopflampe angestellt und genau an dem Punkt, wo ich eigentlich mich lang bewegen wollte, lag eine riesengroße Lanzenotter, sicherlich 1,30 Meter groß, eingerollt und guckte mich so an. Neben dem Tier links und rechts im Schlamm waren dann so noch die Fußabdrücke von meinen Teammitarbeitern, die an dem Tier vorbeigestiefelt sind. Also diese Schlange hätte uns alle beißen können, wenn sie gewollt. Ich war auch sicherlich keinen Meter von dem Tier weg, also wirklich auch voll in Beißreichweite. Die hat sich glücklicherweise dagegen entschieden. Und das hat mir so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen. Zum einen, dass ich zwar einen tollen Job habe, aber er manchmal auch echt gefährlich ist. Aber es hat mir auch gezeigt, dass diese Lanzenottern, die jetzt wirklich aggressiv und bösartig gelten, eigentlich gar nicht so schlimm sind. Also das Tier hat sich da eingerollt und wir sind da ganz unbehelligt dran vorbeigelaufen. Es war völlig im Rahmen der Möglichkeiten, dass das Tier uns allen den Tag massiv versaut hätte. Aber sie hat sich aktiv dagegen entschieden. Dafür bin ich dieser Schlange auch wirklich dankbar, weil wir waren sicherlich 3 Stunden Fußmarsch vom Auto weg und nochmal mehrere Stunden Autofahrt zum nächsten Krankenhaus. Also ein Biss da wäre absolut lebensbedrohlich gewesen.
Da wäre der Tag versaut gewesen, wie du gesagt hast, fand ich sehr schön formuliert. Was kann man denn vielleicht den Menschen mitgeben, die Angst vor Gifttieren haben? Ist das begründet?
Das kommt drauf an. Also ich würde jetzt gerne sagen, dass man vor Gifttieren keine Angst haben muss. Das gilt in unseren Breiten tatsächlich. Also hier in Deutschland sind keine Tiere ernsthaft gefährlich. Selbst unsere heimische Kreuzotter, unsere Giftschlange, niemand wird sterben, wenn man zum Arzt geht. Wir haben Antibenine, das lässt sich behandeln. Es kommt ganz selten mal vor, dass es Todesfälle gibt. Das sind alte Menschen oder allergische Reaktionen. Also klar, es ist immer noch eine Vergiftung, ne? Aber im Regelfall wird da nichts passieren. Auch die meisten Spinnen, vor denen viele Menschen irrationale Angst haben, sind nicht gefährlich. Also von den 52.000 Spinnenarten sind weniger als 20 eine Gefahr und die kommen hier nicht vor. Die Medien verkaufen einem das gerne mal ein bisschen anders. Das lässt sich halt gut erzählen. So Nosferatu-Spinne zum Beispiel ist ein Stichwort. Völlig harmloses Tier. Also da muss man keine Angst haben. Das Ganze ist global aber anders zu betrachten. Schlangenbisse sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Schlangenbisse, gibt jedes Jahr mehrere Millionen Schlangenbisse auf der ganzen Welt, vor allem im globalen Süden. 100.000 Todesfälle, 500.000 Fälle von permanenten Schäden, Amputation und dergleichen. Und das trifft vor allem Menschen in den ärmsten Regionen der Welt im globalen Süden, Subsahara, Afrika, Südostasien. Und für diese Menschen sind vor allem Schlangenbisse, aber auch Skorpionstiche eine reelle gesundheitliche Bürde. Die WHO hat zum Beispiel Schlangenbissvergiftung 2017 als vernachlässigte Tropenkrankheit anerkannt. Und wir reden hier von einer Krankheit, die kaum jemand auf dem Schirm hat, die die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft trifft und für die es auch ehrlicherweise in vielen Regionen der Welt keine vernünftigen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Also das ist auf Augenhöhe mit Krankheiten wie Malaria oder Schistosomiasis und dergleichen. Und da muss man schon ganz klar sagen, das ist ein Problem. Das muss man auch anerkennen, auch wenn man diese Tiere mag. Und deswegen ist es wichtig, dass diese vor allem Schlangen hinsichtlich ihres Giftes erforscht werden, dass wir in dieser Bubble der Behandlung von Schlangenbissen und der Antibiotikaentwicklung ein bisschen weiterkommen. Ja, also es ist so und so. Es gibt harmlose Tiere, für uns hier in Europa sicherlich völlig harmlos, aber weltweit muss man sagen, es kann schon ein Problem sein, ja.
Was gibt es denn so für Überraschungen, wenn es um Gifte im Tierreich geht?
Ja, die größte Überraschung für die meisten Menschen ist eigentlich, dass Gifte, von denen man ja eigentlich denkt, dass sie eher so was Schädliches sind, was durchaus auch stimmen kann, dass in diesen Molekülen auch einfach wahnsinnig viel Gutes für uns Menschen begraben liegt. Da sind zum einen verschiedene medizinische Anwendungen, wo man diese tierischen Toxine quasi umbauen kann, um daraus Wirkstoffe zu machen. Es gibt auch aber Anwendungen in der Biotechnologie, wo Tiergifte eine Rolle spielen. In der Forschung sind sie wichtige Tools, was man gar nicht glauben würde. Und letztlich ein wichtiger Bereich sind auch landwirtschaftliche Anwendungen, wo gerade Spinnen und Skorpione eine große Rolle spielen können. Das denken viele einfach nicht.
Da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Wie kriege ich denn jetzt ein Gift, was mich umbringen könnte, wenn mich eine Schlange beißt, zu einem Medikament entwickelt?
Man muss sich vorstellen, dass erstmal Gift ist ein sehr einfaches Wort. Hinter einem Gift im Tierreich steckt ein sehr, sehr komplexer Cocktail aus Hunderten, bei manchen Tieren sogar Tausenden verschiedenen Komponenten. Und diese Komponenten haben alle verschiedene Zielstrukturen im Körper und gemeinsam machen sie dann Schaden. Ja? Und diese Zielstrukturen im Körper werden von den Tiergiften quasi umgesteuert in einer Weise, dass sie nicht mehr natürlich funktionieren. Und das ist halt, was im Normalfall den physiologischen Prozess, der daran gekoppelt ist, ein bisschen ins Leere laufen lässt und einfach nicht mehr richtig funktionieren lässt. Und das ist eben ein Problem. Jetzt ist es aber so, dass es eine ganze Reihe von Krankheiten gibt, die darauf beruhen, dass diese Moleküle, die von Tiergiften moduliert werden, zufällig eben auch betroffen sind. Beispielsweise wenn ein Ionenkanal, der in der Schmerzweiterleitung eine Rolle spielt, da gibt es Mutationen, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Und dann kommt es beispielsweise zu chronischen Schmerzen oder auch Epilepsie und dergleichen. Wenn ich jetzt ein Toxin finde, das quasi in die entgegengesetzte Richtung funktioniert wie diese Krankheit, kann ich das Molekül eben nutzen, um der Krankheit entgegenzuwirken. Und so habe ich ein Template, ganz deutlich vereinfacht gesagt.
Gibt es da Beispiele, die dir jetzt so ad hoc einfallen, die man aus dem Alltag vielleicht kennt?
Ja, klar. Es gibt ein Medikament, das heißt Captopril. Captopril ist, das ist mittlerweile nicht mehr auf dem Markt, aber es ist der Stammvater einer Molekülklasse der ACE-Inhibitoren. Und das ist die Hauptmolekülklasse, die auch heute noch eingesetzt wird, um Bluthochdruck zu behandeln. Und dieses Toxin, also dieses Molekül Captopril, stammt von einem Toxin ab. Dieses Toxin stammt aus dem Gift einer der giftigsten Schlangen Südamerikas, der Lanzenotter. Diese Schlange wirkt mit ihrem Gift vor allem auf die Blutgerinnungskaskade ein, aber führt eben auch zum starken Abfall des Blutdrucks. Und dieses Toxin, das eben diesen starken Blutdruckabfall verursacht, was in der Schlange sehr gefährlich ist, weil die Menschen schnell bewusstlos werden, sich ins Krankenhaus schaffen, das wurde leicht umgebaut, sodass es leichter aufgenommen werden kann und ist eben dieses Molekül überführt worden, das heute Millionen von Menschenleben rettet.
Cool, also da ja echt eine krasse Umwandlung von einem Wirkstoff, der jetzt erstmal im, wenn mich die Lanzenotter beißen, in Südamerika nicht das Beste wäre. Aber wie kommt man überhaupt da drauf? Also wie bekommt man einzelne Gifte oder wie findet man einzelne Gifte, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Gift, was wir nutzen können, um daraus Medizin zu machen?
Da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Es gibt einmal den historischen Ansatz. Der geht quasi dahin, also davon aus, dass ich das Gift einer Art nehme. Das geht vor allem bei Schlangen sehr gut, weil die geben einfach wahnsinnig große Giftmengen. Und dann gehe ich mit diesem Gift ins Labor und trenne es chemisch in seine Hunderte von Einzelkomponenten auf Und die untersuche ich dann. Wenn ich vorher schon weiß, was so das Gift von der Schlange so phänotypisch macht, dann kann ich so ein bisschen steuern und gucken, wonach ich so aktivitätsmäßig suche. Ja, und so muss ich mich halt händisch Komponente für Komponente durch den Giftcocktail so ein bisschen durchwühlen. Und dann weiß ich am Ende, was die einzelnen Bestandteile machen. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich mir auch überlegen, ob es eventuell Anwendungen dafür gibt. Ja, wenn ich, wie eben am Beispiel von Captopril erzählt, ich habe ein Molekül, das den Blutdruck deutlich senkt, dann kann ich überlegen, diese Komponente weiter zu charakterisieren und zu untersuchen, um eben zu verstehen, ob sie sich als Wirkstoff eignet. So, das klappt mit so Schlangengiften total super, aber es ist ziemlich anstrengend. Das ist sehr, sehr umfassend und sehr viel Laborarbeit. Das dauert ziemlich lange. Deswegen gehen wir heute als moderne Tiergiftforscher häufig einen anderen Weg. Wir sequenzieren oft das Erbgut des Tieres, entweder das Genom oder auch die in Giftdrüsen vorhandene RNA, die für Toxine kodiert. Und zusätzlich schauen wir uns das Gift auch chemisch an und dann führen wir die Informationen zusammen und erhalten dann quasi im Computer einen Fingerabdruck sozusagen des Giftes und können jede einzelne Toxinkomponente dann in Silico, also bioinformatisch, beschreiben. Und wenn wir dann wissen, wie dieses Toxin aufgebaut ist, dann setzen wir Algorithmen der Bioinformatik ein, unter anderem auch künstliche Intelligenz, um aufgrund von Ähnlichkeitsmerkmalen zu bekannten Wirkstoffklassen nach Ähnlichkeitsmustern zu suchen und so Toxine vorherzusagen, die sehr wahrscheinlich eine medizinische Rolle spielen könnten. Wie gesagt, auch vereinfacht gesagt. Und so haben wir halt über die Bioinformatik eine sehr, sehr starke Abkürzung genommen und können so quasi den Giftcocktail von vielen Arten schnell einscreenen und eben nach Komponenten bestimmten Aktivitätswirkungen durchsuchen. Die müssen wir dann doch irgendwie in die Hand kriegen. Dafür nutzen wir Biotechnologie. Also wir stellen die Toxine dann in Bakterienzellen im Labor her und können sie dann genauso testen und dann eben verifizieren, was sie machen. Und das Coole ist, dadurch, dass wir so abgefahrene bioinformatische Methoden haben, wenn ich eine natürliche Komponente gefunden habe und im Labor zeigen kann, dass sie bestimmte Aktivitäten macht, kann ich noch einen Schritt weitergehen. Ich kann anfangen, an den Proteinen im Computer rumzubauen und quasi künstliche Varianten zu schaffen, die in der Natur gar nicht vorkommen, die eben in bestimmten Merkmalsausprägungen noch stärker sind. Ein stumpfes Beispiel, wir haben in meiner Gruppe viel mit Spinnengiften gearbeitet, die gegen Krankheitserreger wirken. Wir haben Toxine gefunden, die tatsächlich pathogene Bakterien bekämpfen. Und wir haben künstliche Varianten geschaffen, die nochmal um ein deutlich Vielfaches effektiver gegen Bakterien wirksam sind als ihre natürlichen Vorbilder.
Also könnt ihr dieses Gift quasi künstlich herstellen in Bakterienkulturen, denen ihr sozusagen den Bauteil der DNA einbaut, der das dann produziert sozusagen.
Richtig, wir bauen ein künstliches Gen, das geben wir quasi, jetzt fügen wir ins Genom der Bakterienzelle ein. Dann kultivieren wir die Bakterien im Großmaßstab, das sind so 30 Liter Fermenter, die wir haben, und machen quasi riesige Bakterienkulturen. Die Bakterien produzieren unter kontrollierten Bedingungen dann das Toxin. Das müssen wir noch chemisch aufreinigen, aber es ist quasi dasselbe Verfahren, das man zum Beispiel in der Pharmaindustrie nutzt, um Insulin herzustellen beispielsweise, nur eben im kleineren Maßstab.
Und wahrscheinlich weniger aufwendig, als jetzt Schlangen in Tausenden von Terrarien zu halten, um das Gift zu gewinnen.
Richtig, das ist eben das Schöne. Ich umgehe komplett den Faktor, dass ich mit Tieren arbeiten muss. Ich muss es ganz am Anfang einmal tun, um das Gift zu entschlüsseln. Wenn ich aber weiß, welche Komponenten vorhanden sind, ab dem Zeitpunkt brauche ich keine Tiere mehr. Ich komme auch mit viel kleineren Stichprobenzahlen aus heute, brauche keine Schlangenfarmen mehr. Und das wirklich Tolle ist, sehr, sehr viele Tiere, die Gifte produzieren, sind so klein, dass man wirklich Hunderttausende von ihnen eigentlich im Labor haben müsste, um Gift in signifikanten Mengen zu melken, um daraus die Toxine zu isolieren. Dadurch, dass ich jetzt die Toxine in Bakterienzellen produzieren kann, umgehe ich das und mache quasi Tiergruppen, die eigentlich vorher völlig unrealistisch waren, zu erforschen, für die Wissenschaft zugänglich.
Müsst ihr denn trotzdem, das klingt jetzt nach einem reinen Computerjob, musst du denn trotzdem manchmal losziehen in den Regenwald, um nach einem bestimmten Tier zu suchen oder nach neuen Tierarten zu suchen, neuen Giften zu suchen?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil, weil diese ganze Bioinformatik und Laborarbeit, ja, die macht einen Riesenteil der modernen Tiergiftforschung aus. Aber um diese Sachen im Labor zu produzieren, muss ich sie erstmal finden und kennenlernen. Das heißt, ich muss die Tiere in die Hand kriegen. Und dafür ist es absolut notwendig, dass man eben ins Feld geht. Wir arbeiten in meiner Gruppe zum Beispiel sehr viel hier auch in Deutschland mit heimischen Arten. Wir haben eine sehr große Fauna an Insekten und auch Spinnentieren, die giftig sind, daher auch heimische Giftschlangen. Also wir machen auch wirklich Feldarbeit, sowohl bei uns im Hinterhof als auch in etwas abgelegenen Regionen hier in Deutschland. Wir sind aber auch in anderen Teilen der Welt aktiv. Ich war gerade beispielsweise für einen knappen Monat in Südamerika im Amazonasbecken unterwegs, um nach verschiedenen Tieren zu suchen. Wir sind aber auch viel in Asien, wir waren in Australien und wir sind auch sehr aktiv in Afrika, vor allem in Namibia.
Gibt es denn da überhaupt noch so viel zu entdecken oder kennt man mittlerweile eigentlich schon alles, was da so kreucht und fleucht?
Man würde irgendwie annehmen, dass bei so einem coolen Thema wie Tiergiften, dass so ganz viel schon gemacht ist. Es gibt auch Tiergruppen, da ist sehr viel bekannt. Schlangen zum Beispiel, das sind nicht so wahnsinnig viele Arten. Die überwiegende Mehrheit der Giftschlangenarten sind hinsichtlich ihres Giftes erforscht. Es gibt schon noch so ein paar offene so Flecken, die man noch so aufmachen kann auf der Giftschlangenlandkarte sozusagen. Aber ich würde sagen, über 90% der Arten sind bekannt und erforscht. Ähnliches bei Skorpionen zum Beispiel. Es gibt noch sehr viele unbeschriebene Skorpionenarten, aber die wichtigen sind bekannt. So, aber jetzt ist es so, die Tiergiftforschung hat sich halt auf diese berühmten Arten fokussiert, vor allem auf diejenigen, die für Menschen giftig sind. Und über diese Gruppen wissen wir sehr viel. Die stellen aber nur einen sehr kleinen Anteil der giftigen Arten dar. Die überwiegende Mehrheit der Gifttiere sind kleine, völlig harmlose, vor allem Gliedertiere, Insekten und Spinntiere, von denen viele Menschen nicht mal wissen, dass sie überhaupt giftig sind. Und über die wissen wir fast gar nichts. Ein Beispiel, die Spinnen. Ja, es gibt 52.000 Spinnenarten auf der Welt. Mit Ausnahme der Vogelspinnen und der paar so giftigen Arten wie schwarze Witwen, Bananenspinnen und Trichternetzspinnen ist über die Gifte der Spinnen eigentlich fast gar nicht bekannt. So rein numerisch gibt es so gute Daten zu etwa 200 Arten. Also 200 aus 200, aus 52.000. Das ist nahezu nichts. Wir schätzen, dass es von den 20 Millionen Biomolekülen aus Tiergiften etwa die Hälfte kommen in Spinnen vor, also so 10 Millionen. Wir kennen heute 2000.
Okay, also da ist noch viel Luft nach oben. Welche Rolle spielen da jetzt Wildnisgebiete, unberührte Ökosysteme, um solche Gifte auch zu finden noch und sie zu erforschen?
Die sind ziemlich wichtig, weil diese Ökosysteme, ich nehme mal den Amazonas als Beispiel, das sind Biodiversitäts-Hotspots. Das heißt, dort finden wir den höchsten Anteil von noch unerforschten Arten. Klar, wir haben sie auch bei uns im Hinterhof, aber die sind eben nicht endemisch. Ja, wir haben in diesen Regionen sehr, sehr viele Endemiten, die eben nur dort vorkommen. Das heißt, da ist sehr, sehr viel chemische Neuheit zu finden. Eben, da hat Evolution auf kleiner Fläche passiert. Das heißt, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, komplett neue Moleküle zu finden. Und vor allem sind das Regionen, die akut eben auch bedroht sind. Und wenn wir diese Regionen verlieren, die Arten, die dann leben, eben mit den Regionen aussterben, zum Beispiel durch Brandrodung und dergleichen, dann verlieren wir eben auch die Moleküle, die in diesen Arten begraben sind, die wir nirgendwo sonst finden können. Deswegen ist es elementar wichtig, dass wir ganz gezielt in diese Region gehen und die Biomoleküle dort eben erschließen.
Und genau da setzt ja auch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der ZGF an, also große Gebiete und funktionierende Ökosysteme zu schützen. Und wofür die gut sind, das haben wir jetzt, glaube ich, nochmal ganz klar gezeigt. Da ist wirklich wahnsinnig viel Potenzial, auch neue Gifte zu finden, die dann heilen können. Und die Tiere, die dieses Gift haben, brauchen eben Lebensräume, damit wir als Menschen davon profitieren können. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und bei deiner Arbeit immer schön aufpassen auf jeden Fall.
Ich versuch's, vielen Dank.
In seinem Interview hat Tim ja jetzt hauptsächlich über die Gifte von Schlangen, Skorpionen und Spinnen gesprochen. Aber die sind nicht die einzigen Tiere, die giftig sind. Die Tierwelt ist wahnsinnig vielfältig und es gibt noch einiges zu entdecken und spannende Geschichten zu erzählen. Für die zweite Hälfte unseres Podcasts haben wir uns deswegen überlegt, dass wir mal gemeinsam abtauchen in die Welt der Tiergifte. Und das teilweise wortwörtlich. Als ich überlegt habe, welche giftigen Tiere wir vorstellen könnten, da ist mir direkt mein Kollege Marcel Stavinoger eingefallen. Nicht, weil er selbst giftig ist, aber er kennt sich sehr gut aus mit einer Gattung giftiger Tiere, bei der man das so gar nicht denken würde. Vor allem, weil die immer so niedlich gucken. Marcel ist zuständig für Artenschutz und Kommunikation im Zoo Dortmund und ihr kennt ihn vielleicht von Social Media als der Zoolotse. Falls nicht, dann schaut euch unbedingt mal seine Profile an, die verlinken wir euch in den Shownotes. Der macht wirklich spannende Sachen. Und weil Marcel eigentlich immer auf Achse ist, habe ich ihn einfach mal angeschrieben, welches giftige Tier ihm wohl einfällt und er hat mir gleich eine Sprachnachricht zurückgeschickt.
Hi Marco, bei giftigen Tieren, da denken die meisten ja, also vermutlich an Schlangen oder vielleicht noch Skorpione, Spinnen oder sowas. Es gibt ja aber tatsächlich auch einige Säugetiere, die giftig sind. Und dazu gehören zum Beispiel die Plumploris. Und die Plumploris, die haben in ihrer Armbeuge so eine eine Drüse, wo die ein Sekret bilden, was in Verbindung mit dem Speichel giftig ist. Das ist noch gar nicht so genau erforscht und auch noch gar nicht so lange bekannt. Man weiß noch gar nicht so genau, warum Plumploris diese Giftigkeit haben, wofür die das nutzen. Da gibt es verschiedene Theorien. Was so aus meiner Erfahrung heraus aber eigentlich so am plausibelsten ist, würde ich sagen, ist, dass die das so als für innerartliche Konkurrenzkämpfe nutzen. Das sieht man nämlich auch, wenn sich zwei Plumploris zum Beispiel begegnen. Wir arbeiten ja mit Plumploris viel in der Natur, zum Beispiel mit bengalischen Plumploris in Bangladesch. Es gibt ja auch nicht nur den einen Plumplorin, sondern eben bis zu 9 verschiedene, je nach Autor, also verschiedene Plumploriarten. Und da merken wir immer wieder, wenn wir die Tiere beobachten, die sind ja sehr territoriale Tiere, das heißt, die beanspruchen ja ein Revier für sich. Und wenn dann mal ein fremder Plumplori in so ein Revier eindringt, dann ist natürlich sofort Alarm. Das heißt, die Plumploris stellen dann ihre Haare auf, schlecken sich an den Drüsen. Ja, und dann kommt es auch zu einem Kampf. Die schaben sich dann mit ihrem Zahnkamm teilweise die, ja, richtig die Haut vom Kopf zum Beispiel, versuchen den Kopf zu beißen. Und ja, dabei wird dann auch dieses Gift abgegeben und das führt dann zu, ja, Verletzungen, die sehr schlecht abheilen und woran dann auch Plumploris letztlich sterben können. Das ist eigentlich so das Plausibelste, dass Plumploris also diese Giftigkeit aufweisen für diese innerartlichen Konkurrenzkämpfe. Das konnte ich schon sehr oft beobachten. Und leider ist es auch so, wir wildern ja auch Plumploris aus in Bangladesch, dass wir viele Tiere auch nach Auswilderung, teilweise auch erst nach Monaten, nachdem die Monate schon wieder in der Natur gelebt haben, sterben, weil die eben bei solchen Revierkämpfen ums Leben kommen.
Das Rätsel ist gelüftet. Wir sprechen vom Plumplori. Also einem giftigen Säugetier, und zwar einer Gattung der Primaten. Die leben in Südostasien, sind auch nicht sonderlich groß, so 20 bis 40 Zentimeter etwa. Und sie sehen vor allem fürchterlich niedlich aus. Ein bisschen wie eine Mischung aus einem Teddybär und einem Alien. Wir hatten ja in der letzten Folge auch die Schlanklories, über die wir gesprochen haben. Die Plumploris sind noch etwas untersetzter und wirken etwas gemütlicher. Aber das Leben für die in ihrem natürlichen Lebensraum wird tatsächlich derzeit etwas ungemütlich. Alle Plumplori-Arten sind entweder als stark gefährdet oder gefährdet eingestuft von der IUCN, also der Weltnaturschutzunion, auf der sogenannten roten Liste. Und ich habe Marcel natürlich gefragt, woran das liegt.
Je nach Autor werden ja bis zu 9 Plumplori-Arten unterschieden. Also Plumplori ist ja erstmal der Name einer Gattung. Und dort gibt es eben, da gibt es verschiedene Auffassungen zu, aber bis zu 9 Arten. Manche sagen zum Beispiel, dass der Zwergplumplori gar kein Plumplori ist, weil er sich doch schon stark von den anderen unterscheidet, zum Beispiel vom Sumatra-Plumplori oder vom bengalischen Plumplori, und dass er in eine eigene Gattung gehört. Das wird dann die Gattung der Zwerglories. Gibt ja auch noch zum Beispiel die Schlanklories in Abgrenzung dazu. Und bei den Zwerglories unterscheidet man dann einen nördlichen und einen südlichen. Also da gibt es auch nochmal 2 Arten. Viele sagen aber klassisch so, es gibt bis zu 9 Plumplori-Arten. Und was die alle gemeinsam haben, egal ob es jetzt die Zwerglories sind oder eben auch die ganzen anderen Plumploris, wie dann eben zum Beispiel der bengalische Plumplori oder der Sumatra-Plumplori ist, dass die alle sehr stark vom illegalen Wildtierhandel für einen Heimtiermarkt und auch durch Fototourismus in so beliebten Urlaubsländern wie Thailand bedroht sind. Und alle Plumploris gelten auf der bekannten roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN mindestens als gefährdet oder stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Als vom Aussterben bedroht sind der Java-Plumplori und der Banka-Plumplori eingeteilt. Das heißt, die sind wirklich kurz vor der Ausrottung durch eben illegalen Wildtierhandel und Fototourismus. Der Java-Plumplori, der kommt hier auf Indonesiens Hauptinsel, wie der Name ja schon vermuten lässt, Java vor und ist besonders stark vom Wildtierhandel betroffen. Natürlich aber auch von Lebensraumzerstörung, aber das spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Und die Plumploris werden also zu unvorstellbaren Mengen gefangen, werden dann geschmuggelt oder rotieren innerhalb Indonesiens zum Beispiel, weil in Indonesien kommen 7 der 9 Plumplori-Arten oder der bis zu 9 Plumplori-Arten vor. Und gerade Jakarta, ja, auf Javas Hauptinsel, ist ein Riesenumschlagplatz. Und das hat den Java-Plumplori eben ja an den Rand der Ausrottung geführt. Beim Banka-Plumplori ist es so, der ist natürlich ebenfalls vom Wildtierhandel betroffen und kommt nur auf der namengebenden Insel Banka neben Sumatra vor. Ist also ein sogenannter Endemit, der nur auf diesem kleinen, begrenzten Bereich vorkommt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum sind denn Plumploris eigentlich so beliebt im Wildtierhandel und im Fototourismus? Wenn man sich so ein Plumplori mal anguckt, kann man das sehr schnell schon irgendwo auch verstehen. Die sind aus unserer Vorstellung heraus super niedlich. Die haben halt diese großen, runden Kulleaugen. Das hat natürlich mit ihrer Nachtaktivität zu tun, ne? Plumploris, deswegen sind die mir auch sehr sympathisch. So wie ich sind die eher nachtaktiv, auch wenn ich jetzt nicht so große runde Kulleraugen habe wie die. Kann aber natürlich dann mehr Licht reinfallen in so ein großes Auge, haben kurzes Plüschfell und das lässt die einfach sehr niedlich aussehen. Und dafür werden die dann gefangen, werden als Heimtiere gehalten, werden geschmuggelt. Also kein anderer Primat auf der Welt wird so häufig illegal gehalten, gefangen in der Natur und geschmuggelt wie Plumploris. Und im Fototourismus ist es so, gerade in Thailand zum Beispiel ist das ein großes Problem. Phuket auf dieser bekannten Partyinsel oder auf dem Floating Market in Bangkok, da werden halt Plumploris als Fotomodels den Touristen angeboten. Man kann die auf den Arm nehmen, Bild machen mit denen. Und dafür werden ja zehntausende Tiere der Natur entnommen, werden geschmuggelt. Sehr interessant zum Beispiel in Thailand. Da gibt es eigentlich nur den bengalischen Plumplori und den Sunda Plumplori. Aber der häufigste Plumplori im Fototourismus dort ist der Zwergplumplori bzw. Zwerglori. Und der kommt eigentlich nur in Kambodscha, Laos, Vietnam und im südlichen China vor, wird aber in unvorstellbaren Mengen nach Thailand geschmuggelt. Instagram zum Beispiel ist voll mit Selfies von Touristen mit Zwergplumploris, aber auch mit anderen Plumploris. Und das alles führt eben dazu, dass alle Plumploris in ihren Beständen bedroht sind heutzutage.
Ganz schön gruselig, wie mit diesen Tieren umgegangen wird. Aber wir sind ja ein Natur- und Artenschutz-Podcast. Und natürlich gibt es Menschen, die sich für den Schutz der Plumploris einsetzen. Nämlich unter anderem Marcel. Deswegen ist er mir natürlich auch eingefallen. Marcel ist Gründer und erster Vorsitzender des Plumplori e.V., einem Verein, der sich für den Schutz dieser Tiere einsetzt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie das genau aussieht und wie sie es schaffen, vor Ort diese besondere Tierart zu schützen.
Als ich von Ende 2016 so bis Mai 2017 für ein Praxissemester von der Uni aus auf Sumatra war, ist mir die prekäre Lage der Plumploris dort aufgefallen. Ich war ja ein halbes Jahr ungefähr auf Sumatra und am Gunung Leuser Nationalpark, in einem kleinen Dorf, eher so ein Touristenort, Bukit Lawang, wo so knapp 1000 Leute leben. Und da haben wir in diesen 6 Monaten 8 Plumploris in illegaler Haltung aufgespürt. Dort in Nord-Sumatra kommt der Sumatra-Plumplori vor. Es gibt noch den Sunda-Plumplori, der im Süden von Sumatra vorkommt. Und ich fand das schon sehr viel, auf knapp 1000 Leute gerechnet, 8 Tiere da entdeckt. Wir haben diese Tiere, die dort in illegaler Haltung waren, den Behörden gemeldet, die wurden auch beschlagnahmt. Wir haben dann aber festgestellt, oder ich, als ich vor Ort war, dass es eigentlich gar keine Infrastruktur für den Plumploris-Schutz gibt. Das heißt, die Plumploris wurden aus dieser illegalen Haltung herausgeholt, wurden irgendwo bei der Naturschutzbehörde in andere Haltungen gesetzt, in Käfige irgendwo, und wurden dann einfach irgendwo ausgewildert. Und wir haben dann angefangen, und zu überlegen, wie können wir die Situation für solche Tiere vor Ort verbessern. Weil natürlich muss so ein Plumplori, der längere Zeit bei Menschen gelebt hat, ja auch wieder vorbereitet werden auf sein erneutes eigenständiges Leben in der Natur. Und wir haben dann, als ich wieder in Deutschland war, hier in Dortmund bei uns im Zoo überlegt, was kann man machen, haben einen Verein dann gegründet, den Plumploris e.V., dessen Gründer ich bin und auch Vorsitzender bis heute, den haben wir 2018 gegründet, der hat seinen Sitz im Zoo Dortmund und haben dann angefangen, ein Projekt in Sibolangit in Nord-Sumatra zu starten, wo wir Plumploris aus illegaler Haltung aufnehmen, aufpäppeln und wieder auf ein erneutes Leben in der Natur, ein eigenständiges Leben in der Natur vorbereiten und die Tiere auch wieder in der Natur entlassen. Das haben wir dann auch bis 2022 auf Sumatra gemacht, haben uns dann aber zurückgezogen von Sumatra aus, weil es ein bisschen schwierig war mit den Behörden. Wir wollten zum Beispiel die Tiere tracken, auch also uns weiterentwickeln. Das war aber alles nicht immer so ganz einfach. Und hatten dann in der Zwischenzeit, weil irgendwann kennt man natürlich auch so jeden in der Plumploris-Szene, haben dann unser Hauptprojekt nach Bangladesch verlagert, wo wir heute 2 Plumploris-Rehabilitationsstationen betreiben und auch schon an die 40 Tiere aus illegaler Haltung übernommen haben. Und hier können wir auch das machen, was wir auf Sumatra nicht konnten. Ich sagte ja gerade, wir wollten uns ja auch weiterentwickeln. Das heißt, am Anfang haben wir Tiere natürlich aufgepäppelt, nach bestem Wissen und Gewissen haben die Tiere auch dann wieder ausgesetzt, haben die aber nicht gemonitort. Das heißt, wenn wir in Bangladesch jetzt Plumploris auswildern, bekommen die von uns Sendehalsbänder um und werden dann von uns überwacht in einem Monitoring. Wir können die Tiere anhand des Sendehalsbandes mit einer Frequenz, die wir da ja anpeilen können, über eine Radiotelemetrie mit einem Receiver und Antenne ausfindig machen und nach der Auswilderung tracken. Gucken also, wie machen die sich? Wie schlagen die sich in ihrem erneuten eigenständigen Leben in der Natur? Sind wir also gut, indem wir die Tiere vorbereiten? Wie verhalten die sich? Wie bewegen die sich? Kommen die nicht klar? Können wir die wieder einfangen, nochmal ein bisschen weiter mit den Üben? Wir haben dafür zum Beispiel so Pre-Release-Gehege, nennen wir das, also Vorausfütterungsgehege, wo die Tiere schon sehr eigenständig leben unter Beobachtung, sich selbst versorgen müssen. Die fressen ja hauptsächlich Baumsäfte, da gucken wir, kommen die da klar, fangen die Insekten. Wir arbeiten dann in Bangladesch eben mit dem dort vorkommenden bengalischen Plumplori. Ja, und wenn Tiere einen guten Eindruck machen, kommen die halt raus. Und dann beobachten wir die ein Jahr und dann nehmen wir das Sendehalsband ab und dann sind die auch durch mit ihrer Auswilderung. Und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit beim Plumploris TV. Wir sind heute nicht nur in Bangladesch aktiv, auch in Vietnam und in Indonesien. In Vietnam, da arbeiten wir zum Beispiel mit dem Zoo Leipzig zusammen, in Indonesien mit der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz und im Zoo Osnabrück, aber auch mit dem Little Fireface Projekt, das sind Kollegen aus England, wo wir ganz viel auch Forschung machen, also auch wirklich viel Grundlagenforschung über Plumploris, weil wir vieles auch gar nicht über die Plumploris wissen. Die führen halt so ein, ja, verborgenes nächtliches Leben in den Wäldern. Teilweise kommen die auch in Kulturlandschaften vor. Aber vieles, was man über die weiß, weiß man auch gar nicht so lange. Zum Beispiel, dass sie eben giftig sind. Was denen übrigens auch zum Verhängnis wird, weil wenn Plumploris gefangen werden, gerade auf Java oder auch in Thailand, werden denen oft die Zähne rausgeknipst, abgebrochen, heruntergefeilt, rausgebrochen, abgeschnitten, was auch immer, damit die eben nicht ihre künftigen Halter oder die Touristen im Fototourismus beißen. Und das weiß man erst seit ein paar Jahren. Genauso auch, dass Plumploris im Ultraschallbereich kommunizieren, größtenteils. Deswegen können wir vieles von denen auch gar nicht hören. Oder auch, dass Plumploris sehr soziale Tiere sind, die in Familienverbänden leben. Früher dachte man immer, das sind Einzelgänger, weil man die eher meistens nur irgendwo mal einen einzeln sieht, während der Rest sich aber irgendwo in der Nähe auch noch auffällt. Ne? Also ganz spannende Tiere, das reizt mich auch sehr daran. Kommt mir eben auch sehr gelegen, dass sie so wie ich nachtaktiv sind. Also ich habe kein Problem damit, nachts durch den Wald zu laufen und die zu beobachten. Und dafür schlafe ich dann lieber aber in den Tag hinein ein bisschen länger. Und total spannende Tiere. Was mich auch vor allem an der Arbeit mit Plumploris sehr reizt, ist, dass sich ja sonst nicht so viele Menschen für Plumploris einsetzen. Die haben nicht so eine große Lobby, weil gerade in Süd- und Südostasien ist der Fokus natürlich viel auf Tigern, auf Orang-Utans, auf Nashörner, auf Elefanten. Und Plumploris laufen so ein bisschen unter dem Radar. Und das habe ich auch damals auf Sumatra festgestellt, dass es eben keine Infrastruktur gibt für Plumploris in vielen Ländern, also wie ich dann später feststellte. Ja, und habe dann eben diesen Verein gegründet. Und heute haben wir schon ein gutes Netzwerk aufgebaut, das sich immer weiterentwickelt. Und ja, wir konnten viele Tiere auswildern, konnten unsere Arbeit immer weiter optimieren und wissen heute auch durch unsere Evaluation, durch unser Monitoring, dass wir auch tatsächlich Tiere wieder in die Natur zurückführen können und die dort dann auch leben können, Partner finden, sich fortpflanzen und so weiter. Und das ist natürlich eine Arbeit, die mich sehr glücklich macht, sage ich mal ganz ehrlich, und die einfach schön ist. Wir haben heute in Bangladesch zum Beispiel 13 Mitarbeiter als Plumploris e.V. Das ist natürlich auch toll, dass Menschen davon leben können, dass die sich für Plumploris einsetzen. Das sind also Tierpfleger in den Stationen, die wir haben, Tracker, Leute, die also für uns die Tiere beobachten. Wir haben einen Tierarzt, wir haben Zoologen, die für uns arbeiten. Also das ist eine wirklich tolle Sache und ich bin auch mehrfach im Jahr, normalerweise 2 bis 4 Mal im Jahr auch in Bangladesch, regelmäßig auch in Vietnam und Indonesien bei den Projekten. Und das macht also unglaublich viel Spaß und es ist immer ein toller Moment, wenn du so einen Plumplori dann nach der Rehabilitation, ja, in den Wald aussetzt und der dann ja erstmal unter Beobachtung unterwegs ist. Und wenn du ihn dann nach einem Jahr einfängst, dann ist auch sowieso die Batterie von dem Sendehalsband leer und du ihn dann ohne Sendehalsband in die Natur entlässt. Das hatten wir zum Beispiel mit dem Onu so gemacht, die Tiere kriegen alle Namen. Das war der Erste, der bei uns komplett das Programm durchlaufen ist. Das war echt ein emotionaler Moment. Ich habe ihn selber rausgelassen, habe ihn in den Hand gehabt, an den Baum gesetzt. Wir hatten ja nochmal eingefangen, ne, nach einem Jahr. Und dann war er halt weg und ich hoffe mal, es geht ihm gut. Aber ich wusste ja durch die Beobachtung, er hatte mittlerweile eine Freundin gefunden und die haben auch an ihrer Familienplanung gearbeitet. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache.
Das finde ich auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Marcel, dass du mitgemacht hast und mir noch ein paar Sprachnachrichten geschickt hast, um über dieses giftige Säugetier zu sprechen. Ein giftiges Säugetier, ich finde, das ist immer noch was, mit dem man wirklich überhaupt nicht rechnet. Aber auch im Frankfurter Zoo kommen Tierarten vor mit spannenden Geschichten zu ihren Giften. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Also, auf in den Frankfurter Zoo.
Auf unserer Suche nach giftigen Tieren bin ich jetzt hinter den Kulissen des Frankfurter Zoos angekommen. Und zwar im Jimmick House, also dem Nachttierhaus des Frankfurter Zoos. Vor mir liegt eine ganz schön beeindruckende Kreatur und neben mir steht mein Kollege Julian Overberg aus der wissenschaftlichen Abteilung. Hallo Julian.
Hallo Marco.
Wen haben wir denn hier?
Ja, das ist unsere Rintja, unser weiblicher Komodowaran. die dich hier gerade schon ganz neugierig beäugt und bezümmelt.
Genau, die hat gerade, das war sehr eindrucksvoll, auch durch das Gitter, was uns trennt, ihre Zunge durchgesteckt, eine gespaltene Zunge, wie ihr es auch von Schlangen kennt zum Beispiel. Ein Komodowaran, also die größte Echse, die es gibt, die größte lebende Echseart. Ich habe früher als Kind mal gelernt, die sind überhaupt nicht giftig. Also ich meine, mich erinnern zu können, in einem meiner Tierbücher von früher, dass da drin stand, die beißen ihre Beute und dann haben die einfach quasi so viele Bakterien und so viel Siff quasi im Mund, dass die Tiere dann an einer Blutvergiftung sterben und die dann ihre Beute fressen. Stimmt das?
Genau, das war tatsächlich lange das, wovon man ausging, dass die Tiere wirklich klassisches Gift besitzen, ist eine relativ neue Erkenntnis noch. Man kannte schon länger die Beobachtung, dass die Bisswunden von einem Komodowaran tatsächlich sehr stark und sehr lange noch bluten und mitunter die Beutetiere auch in so eine Art krampfartigen Schockzustand verfallen. Hat dann sich angeschaut, wie das Gebiss der Tiere aussieht. Das ist bei der Vermutung auf das Vorhandensein von Gift eine ganz gängige Methode, da mal zu schauen. Und hat dann festgestellt, okay, die Zähne vom Komodowaran weisen zum Beispiel nicht die klassischen Furchen auf, die man von den Zähnen von Giftschlangen kennt, wo das Gift dann wie durch einen kleinen Kanal durchläuft. Das hat man dann nicht gefunden und ist dann davon ausgegangen, dass die dann eben kein Gift besitzen wirklich, sondern dass der beobachtete Effekt vermutlich von Bakterien hervorgerufen wird, die im Speichel enthalten sind, darüber in die Wunde gelangen und dort dann nach einiger Zeit natürlich erst zu einer Blutvergiftung führen, die dann für das Beutetier tödlich ist.
Und dem ist aber nicht so, sondern die sind tatsächlich doch giftig.
Genau, man hat dann 2009 mal die Gelegenheit gehabt, den Schädel eines Komodowarans mit einem bildgebenden Verfahren, mit Magnetresonanzaufnahmen zu untersuchen und konnte da dann sehen, okay, es gibt tatsächlich Giftdrüsen, die sitzen beim Komodowaran anders als bei Giftschlangen, nicht im Oberkiefer, sondern im Unterkiefer. Und von diesen Giftdrüsen führen dann Giftkanäle so in die Zahnzwischenräume, da wird das Gift dann ausgeleitet und man hat aus diesen Drüsen tatsächlich auch dann Gift isolieren können. Die Untersuchung des Giftes ergab, dass es Proteine enthält, die zum einen die Blutgerinnung hemmen, das erklärt die stark blutenden Wunden, und zum anderen eben auch für Muskelkrämpfe und Bewusstlosigkeit verantwortlich sein können. Auch das hatte man ja bereits beobachtet. Und dementsprechend ist dann mittlerweile bekannt, dass der Komodowaran tatsächlich ein ganz klassisches Gift auch besitzt.
Jetzt haben wir über Beutetiere gesprochen. Das ist ja schon ein Riesenvieh, was hier vor uns liegt, muss man ganz klar sagen. Was frisst denn so ein Komodowaran in seiner natürlichen Umgebung?
Da ist der Komodowaran wirklich sehr flexibel. Also der frisst im Prinzip alles, was er überwältigen kann. Das hängt stark von der Größe des Warans ab. Aber auch dank des Giftes ist er natürlich in der Lage, auch sehr große Beutetiere zu überwältigen. Also bei adulten Komodowaranen ab ausreichender Größe besteht dann die Nahrung hauptsächlich aus größeren Säugetieren, Wildschweine und Hirsche vor allem. Vereinzelt hat man auch schon beobachtet, dass ein ganzer Wasserbüffel überwältigt wurde. Das geht dann natürlich nur dank des Giftes, dass das Tier eben enorm schwächt bzw. auch tötet. Ansonsten nehmen die aber auch alles an kleinerer Beute, Vögel, kleinere Säugetiere, andere Reptilien. Gerade die jungen Komodowarane ernähren sich hauptsächlich von kleinen Reptilien, Nagetieren oder auch Vogeleiern. Wenn die mal ein Nest finden, dann plündern sie das auch.
Das heißt, die leben sogar eher oben auf den Bäumen dann, oder wie kommen die an die
Nester? Ja, das ist tatsächlich so. Also die Lebensweise eines jungen Komodowarans unterscheidet sich ziemlich deutlich von der eines Erwachsenen. So bis zu einer Länge von ungefähr einem Meter ist der Komodowaran ziemlich stark baumlebend. das hat vor allem auch damit zu tun, dass auf dem Boden für die kleineren Individuen durchaus die Gefahr bestünde, von größeren Artgenossen gefressen zu werden. Also Kannibalismus kommt beim Grubenwahn vor. Deswegen, bis man einigermaßen mithalten kann oder sich rechtzeitig in Sicherheit bringen kann, ist da die baumlebende Lebensweise angesagt. Weil ab so ein ganz großer Komodowaran, der kommt da nicht mehr so gut hoch.
Das stimmt, und da sind die Kleinen dann natürlich sicher auf den Bäumen. Wobei man das natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, weil sie hauptsächlich sicher vor anderen Komodowaranen sind. Sie sind leider nicht sicher vor Menschen. Komodowarane sind ja auch gefährdet, und ich weiß, der Frankfurter Zoo setzt sich auch für den Schutz der Komodowarane ein.
Das stimmt, genau. Also der Komodowaran hat ja eh schon ein relativ begrenztes Verbreitungsgebiet nur. Lebt in Indonesien auf 5 der kleinen Sunda-Inseln, 2 davon auch nur wirklich winzig klein. Und dort ist er vor allem bedroht durch den Mensch-Tier-Konflikt mit der dort lebenden Bevölkerung, die zum einen die Beutetiere des Komodowarans auch stark bejagt, also Wildschweine und Hirsche, die dort wirklich massiv in den Bestand zurückgegangen sind und eben dem Waran dann als Beute fehlen. Zum anderen ist es so, dass ungefähr 85%, also der erheblich größere Teil der Population der Warane, nicht in Schutzgebieten lebt, sondern vielfach auch leider in der Nähe von menschlichen Siedlungen. Und das kennt man ja auch von diversen anderen großen Beutegreifern, so die fehlende Distanz zwischen menschlichen Siedlungen und dann eben großen Raubtieren führt häufiger mal zu Problemen. Also natürlich ist es kein ungefährliches Tier, und der Komodowaran ist eben in seiner Beuteauswahl auch flexibel genug, um mal Nutzvieh oder Hunde auch anzugreifen. Dementsprechend ist sein Stand bei den Einwohnern etwas schwierig. Und da setzt dann das Komodo Survival Program an, ein Projekt, das der Frankfurter Zoo schon länger unterstützt mit Spendengeldern, die wir vor allem aus unseren Spendentrichtern oder im Rahmen von Sonderveranstaltungen generieren. Damit unterstützen wir dann eben die Arbeit dieses Projektes finanziell. Die Arbeit besteht zum einen aus so ein bisschen Aufklärungs- und Umweltbildungsarbeit mit der heimischen Bevölkerung, dass man die eben ein bisschen sensibilisiert für den Schutz der Warane, beziehungsweise auch einfach versucht, gemeinsam neue Einkommensmöglichkeiten zu erschließen und bestenfalls auch dem Komodowaran dadurch einen gewissen Wert zu geben. Tourismus zum Beispiel, ne? Das ist tatsächlich eine Touristenattraktion, diese riesigen Echsen mal in freier Natur zu beobachten. Auch damit lässt sich Geld machen, und damit gewinnt dann der Schutz des Komodowarans auch für die einheimische Bevölkerung an Attraktivität. Zweites wichtiges Tätigkeitsfeld von dem Projekt ist ein Monitoring der Bestände in den Schutzgebieten, dass man da eben den Überblick behält, wie es den Tieren dort geht, wie sich die Population entwickelt und mit welchen Herausforderungen der Komodowaran eben dort vielleicht noch konfrontiert ist.
Und wenn man das unterstützen möchte, dann kann man das tun, indem man bei seinem nächsten Zoobesuch im Frankfurter Zoo, im Exotarium oder in den Affenanlagen was in den Spendentreter schmeißt. Und ich weiß, dass unsere nächste Station genau in einem dieser beiden Häuser ist. Deswegen gehen wir da jetzt mal vielleicht zusammen hin. Wir sind jetzt in den Affenanlagen des Frankfurter Zoos angekommen und stehen vor einem Schild mit dem verheißungsvollen Namen Schrecklicher Feigefrosch. Julian, wie schrecklich ist er denn wirklich? Sind die denn giftig? Ich sehe hier auch einen großen. Das sind so, für euch nochmal kurz zur Erklärung, ja, die sind vielleicht schon so 5-6 Zentimeter große Feigiftfrösche aus Südamerika. Der hat so eine gelbliche Färbung und sieht tatsächlich ein bisschen schrecklich aus. Er hat auch den wissenschaftlichen Namen Phyllobates terribilis, also der Schreckliche. Lange Vorrede, wie schrecklich ist er wirklich?
Also gut, schrecklich ist natürlich sehr subjektiv, aber in der Tat ist diese Art schon extrem giftig. Also es handelt sich, wie der Name sagt, um einen Feigiftfrosch. Das ist eine Bezeichnung, die umgangssprachlich eigentlich So insgesamt für die Gruppe der Baumsteigerfrösche, wie sie offiziell heißen, genutzt wird, weil es eben einige wenige Arten gibt, die ein so starkes Gift besitzen, dass die südamerikanischen Ureinwohner da auch tatsächlich Pfeile mit einstreichen, um die erlegte Beute zu vergiften. Das betrifft aber wirklich nur ganz wenige Arten. Da ist der schreckliche Fallgiftfrosch eine von 3 oder 4 Arten, sind es, meine ich, die das hochwirksame Gift Batrachotoxin in ihrer Haut
anreichern kann.
Ja, gruseliger Name und tatsächlich auch eines der stärksten Gifte, die im Tierreich so bekannt sind. Bekannt aus der Gattung Phyllobates, zu der eben auch der schreckliche Fallgiftfrosch gehört. Die anderen Fallgiftfrösche oder korrekt Baumsteigerfrösche, da gibt es viele Arten, die auch giftig sind, auch durchaus relevant giftig, wo es dann auch, wo ein bloßer Hautkontakt schon reichen kann, dass man merkt, okay, da wird eine Schmerzreaktion oder eine Rötung ausgelöst. Und wenn es im Blutkreislauf ist, dann gibt es auch nochmal deutlich ernstere Symptome. Aber der schreckliche Fallgiftfrosch, und daher ist der Name vielleicht gar nicht so unpassend, ist wirklich der, der ein Gift hat, was auch in ganz geringen Dosen auch für Menschen bereits tödlich sein kann.
Du hast jetzt eben Hautkontakt gesagt. Eben bei Rinder, unserem Komodowaran, haben wir ja darüber gesprochen, dass die ihre Beute beißt und damit vergiftet. Den schrecklichen Fallgiftfrosch oder generell die Fallgiftfrösche muss ich also einfach nur anfassen, quasi, um mich zu vergiften.
Genau, also beim Komodowaran und seinem Giftbiss spricht man von einem Tier, das aktiv giftig ist, weil es eben aktiv, selber, bewusst einem anderen Organismus, seiner Beute oder einem Angreifer, das Gift injiziert, in dem Fall durch den Biss. Beim Fallgiftfrosch ist es so, da muss man sich das Gift quasi selber zuführen, indem man den Frosch eben berührt, beispielsweise wenn ein Fressfeind kommt und dieses Tier eben fressen möchte, nimmt den Frosch ins Maul und kommt dann eben da über die Schleimhäute im Mund mit dem Gift in Kontakt. Das ist dann eben passiv giftig, weil das Tier selber die Vergiftung nicht aktiv hervorruft.
Ich habe immer gedacht, Tierpflegende für Tiger, Menschenaffen und Ähnliches haben einen gefährlichen Job, weil die mit besonders gefährlichen Tieren arbeiten. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass unsere Tierpflegerinnen hier in den Affenanlagen auch ganz schön aufpassen müssen, wenn die mit dem schrecklichen Fallgiftfrosch arbeiten, dass die nicht plötzlich tot umfallen.
Ja, da haben sie Glück und müssen sich tatsächlich keine Sorgen machen. Da profitieren wir hier von dem Umstand, dass die Frösche das Gift nicht selber synthetisieren können, also nicht selber herstellen, sondern da auf die Aufnahme von bestimmten Futtertieren angewiesen sind, aus denen sie dann eben das Gift extrahieren, für sich selber nutzbar machen und dann in der Haut anreichern. Welche Futtertiere das genau sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Man vermutet bestimmte Käfer, die das Gift dann enthalten. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob der Frosch das Gift so fertig vom Käfer übernimmt oder selber noch ein bisschen modifiziert. Fakt ist nur, wenn die erforderliche Beute nicht zur Verfügung steht, dann kann der Frosch kein Gift auf seiner Haut einlagern. Man merkt es, wenn man jetzt Wildfänge hat von dieser Froschart, dann sind die ersten 6 bis 12 Monate noch giftig und danach verliert sich die Giftwirkung, weil sie eben in menschlicher Obhut mit anderen Futterinsekten gefüttert werden und eben keinen Giftnachschub mehr produzieren können. Nachzuchten, die sowieso nie Kontakt zu den Tierarten hatten, die in der Natur gefressen werden, die produzieren vornherein kein Gift und sind Zeit ihres Lebens ungiftig. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Giftwirkung zum einen der Abschreckung von Fressfeinden dient. Die eigentliche oder ursprünglichere Funktion der Gifte von Amphibien ist aber, so vermutet man es zumindest laut aktuellen Forschungsansichten, der Schutz gegen Bakterien und Pilze, die auf der immer leicht feuchten Haut der Amphibien sonst ja, optimale Wachstumsbedingungen eigentlich vorfinden würden. Dementsprechend werden die Tiere erstmal sehr anfällig für Erkrankungen und haben dann eben Hautgifte entwickelt, die tatsächlich auch besonders an die in ihrem natürlichen Lebensraum jeweils vorkommenden Erreger angepasst sind. Im Laufe der Evolution wurden dann einige dieser Gifte so effektiv, dass tatsächlich auch dann dieser Effekt der Abschreckung von Fressfeinden gegeben war, weil eben die Giftwirkung eine Stärke erreicht hatte, dass nicht nur Pilze und Bakterien davon betroffen waren, sondern eben auch größere Organismen. Und mittlerweile geht dann eben die Giftigkeit der Baumsteigerfrösche häufig auch mit sehr auffallenden bunten Farben einher. Hier beim schrecklichen Fallgiftfrosch jetzt ein leuchtendes Gelb oder je nach Lokalform gibt es auch orangene Individuen. Andere Baumsteigerfroscharten sind noch viel bunter und signalisieren so möglichen Fressfeinden direkt ihre Giftigkeit. Das beruht eigentlich auf so einem Lerneffekt, dass Fressfeinde einmal in Kontakt mit dieser Froschart geraten. Das Gift, auch das hochgiftige Batrachotoxin, ist tatsächlich gar nicht mal so gefährlich, wenn es oral eingenommen wird. Das heißt, da tritt jetzt nicht sofort eine tödliche Wirkung ein, aber es ist eben sehr schmerzhaft und hautreizend. Und dadurch, dass das angreifende Tier nicht getötet wird, sondern nur eine sehr unangenehme Erfahrung macht, stellt sich eben ein gewisser Lerneffekt ein. In Kombination mit den sehr auffälligen bunten Farben der Frösche ist dann auch eine Art Wiedererkennung gesichert, sodass der Beutegreifer dann beim nächsten Mal, wenn ihm ein solcher Frosch begegnet, sich auch dann erinnert, okay, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, das ist kein geeignetes Beutetier und dann eben gar nicht erst versucht, hier Beute zu machen. Vielleicht noch ein interessanter Exkurs. Das Gift Batrachotoxin ist tatsächlich nichts, das es exklusiv nur bei den Fallgiftfröschen gibt. Man hat mittlerweile auch einzelne wenige Vogelarten auf Neuguinea entdeckt, wo man das gleiche Gift auf deren Haut und an deren Federn gefunden hat. Und auch da ist es so, dass die das über die Nahrung aufnehmen. Aber da ist tatsächlich noch gar nicht so viel zu erforscht, wie genau da der Mechanismus funktioniert und was der Vogel letztlich davon hat, welchen Zweck das erfüllt.
Jetzt stehen wir hier vor einem, ich würde sagen, Regenwaldterrarium in den Affenanlagen im sogenannten Mittelbau. Wo kommen denn diese Fallgiftfrösche ursprünglich her, damit ich bei meinem nächsten Trip wohin auch immer aufpassen kann, dass ich nicht aus Versehen so ein Tier anfasse?
Also die Familie der Baumsteigerfrösche allgemein ist über das ganze tropische Südamerika und bis nach Mittelamerika rauf verbreitet. Der schreckliche Fallgiftfrosch als spezielle Art hier lebt nur in Kolumbien, da in feuchten Regenwäldern und ist tatsächlich im Freiland auch stark gefährdet.
Dann haben wir jetzt hier wirklich ein Tier, was passiv giftig ist. Wir hatten schon ein aktiv giftiges Tier. Hast du eine Idee, wo wir hingehen könnten, um ein Tier zu finden, wo ich vielleicht nicht auf den ersten Blick damit rechnen würde, dass es giftig ist?
Ja, da hätte ich einen Kandidaten als Vorschlag. Und zwar würde ich vorschlagen, wir begeben uns mal ins Exotarium. Denn in den Tiefen der Weltmeere, da lebt so einiges an skurrilen Kreaturen. Und das Thema Gifte ist da auch an der einen oder anderen Stelle ganz gut vertreten und auch bei Tieren, wo man es vielleicht gar nicht denken will.
Dann schauen wir doch da mal vorbei. Wir sind jetzt im Exotarium angekommen, also in dem Aquarien- und Terrarienbereich des Frankfurter Zoos und stehen hier vor einem von den Meerwasserbecken. Wir stehen jetzt vor Becken 9 in dem Fall. Und du hast ja gesagt, hier finden wir was Giftiges. Du meinst bestimmt einen von diesen bunten Tieren, oder? Also von den bunten Fischen.
Ich meine ein buntes Tier, ja. Allerdings keinen bunten Fisch. Da gibt es natürlich auch Giftige. Also auch hier zum Beispiel das Fuchsgesicht verfügt über ein Gift. Aber von giftigen Fischen haben, glaube ich, viele Menschen schon gehört. Ich wollte mal auf ein ganz anderes giftiges Tier hinaus. Und zwar auf die Korallen, beziehungsweise ganz speziell auf unsere Krustenanemonen.
Also das, worauf Julian gerade zeigt, sieht für mich erstmal auf den ersten Blick eher aus wie eine Pflanze. Also das ist ja, das Meerwasserbecken ist ja bunt bepflanzt quasi, da wächst einiges drin. Und das sind so kleine, sieht ein bisschen pilzartig aus vielleicht, so eine Mischung aus einem Pilz und einer kleinen Sonnenblume, wenn ich jetzt mir überlegen muss, wie ich es beschreiben würde. Und das sind Tiere, sagst du?
Genau, das sind Tiere, auch wenn ich zugeben muss, ja, sie sind als Tiere nicht auf den ersten Blick gut zu erkennen. Aber Anemonen gehören zu den Korallen und Korallen sind Tiere, gehören zu den sogenannten Nesseltieren zusammen mit den Quallen. Und allen Nesseltieren gemein ist der Besitz des namensgebenden Nesselgiftes. Das befindet sich in sogenannten Nesselzellen. Die enthalten ja, wie so eine fadenartige Struktur, so etwas spiralig aufgewickelt. Und dann gibt es einen Auslösemechanismus. Das heißt, wenn die Zelle berührt wird von irgendeinem anderen Tier, was da dran geht oder was auch immer, dann wird automatisch der Mechanismus ausgelöst und dieser Faden wird wie eine, ja, wie so eine kleine Harpune, muss man sich das fast vorstellen, explosionsartig rausgeschossen aus der Nesselzelle und injiziert dann dem Opfer, sei es ein Angreifer oder ein Beutetier, da kommen wir gleich noch zu, eben dieses Nesselgift.
Also Beutetier, das heißt, diese unscheinbar aussehenden Blumen fressen andere Tiere?
Genauso ist es, ja. Also so eine Koralle oder in dem Fall unsere Krustenanemone besteht vom Grundschema her aus Polypen. Das sind so die kleine Organisationseinheit und aus vielen Polypen entsteht dann eine Kolonie von Krustenanemone. Also die Polypen sind unten zusammengewachsen, deswegen kann man da jetzt nicht so gut von einzelnen Tierindividuen sprechen. Das Konzept trifft bei Korallen allgemein häufig nicht so gut zu. Das sind Kolonien, vielleicht, wenn man sich das vorstellen möchte, vergleichbar wie so Pflanzen, die vegetativ noch Ableger bilden, die aber weiterhin unterirdisch über Wurzeln verbunden sind. Und jeder dieser Polypen besteht von seinem Aufbau her aus einem zentralen Hohlraum mit einer Schlundöffnung. Und rings um diese Schlundöffnung, so kreisförmig angeordnet, sind kleine Tentakeln. An diesen Tentakeln sitzen die Nesselzellen, über die ich eben gesprochen habe. Und nicht alle, aber viele Korallen, zum Beispiel auch die Krustenanemonen, nehmen Beute zu sich, tierische Beute. Das ist meistens so Zooplankton, also irgendwelche mikroskopisch kleinen Krebschen und was da noch alles so im Wasser herumschwimmt. Die werden mit den Tentakeln gefangen. Das heißt, es kommt zu einer Berührung. Das Nesselgift wird abgegeben und lähmt oder tötet den kleinen Beuteorganismus. Und dann wird er von den Tentakeln so ein bisschen Richtung Schlundöffnung auch tatsächlich befördert. Je nach Art kann man das tatsächlich sehen, dass wie so kleine Ärmchen da die Tentakeln das Beutetier Richtung Schlundöffnung schieben. Manche Korallen sind auf diese Weise auch in der Lage, erstaunlich große Beutetiere zu erlegen. Also wirklich bis hin zu ganz kleinen Fischchen oder ähnlich großen Tieren. Das macht die Krustenanemone jetzt nicht so, aber das Prinzip ist immer das Gleiche.
Also ich stelle mir das gerade wie so einen Trichter vor, in den dann sozusagen das Futter reingeht und wahrscheinlich auch da wieder raus. Also die haben ja dann keinen Darmtrakt wie wir Menschen oder sowas.
Ja, also die Verdauung erfolgt eben in diesem zentralen Hohlkörper. Das ist quasi der Verdauungstrakt. Der hat nur diese eine Öffnung oben und da wird dann eben das Futtertierchen hineinbefördert und da drin verdaut. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, auch wenn die meisten Korallenarten sich so ernähren können und das auch tun, ist es häufig gar nicht so die Hauptnahrungsquelle. Denn sehr, sehr viele, also die allermeisten Korallen leben in Symbiose mit sogenannten Zooxanthellen. Das sind kleine Algen, die im Gewebe der Koralle eingelagert sind. Und diese kleinen Algen sind in der Lage, Photosynthese zu betreiben. Das tun sie auch. Und von der dadurch gewonnenen Energie geben sie einen Teil an die Koralle ab. Also die Koralle bietet den Algen quasi einen Lebensraum, ein Zuhause, da sind sie geschützt. Zum Beispiel auch, weil es eben dieses Nesselgift gibt, was auch Fressfeinde fernhält. Und dafür versorgen sie die Koralle eben ein Stück weit auch mit Energie. Bei vielen Korallenarten ist das eigentlich sogar der wichtigere Ernährungsmechanismus, der auch den überwiegenden Teil des Energiebedarfs deckt. Das ist bei den Krustenanemonen zum Beispiel auch so. Viele Arten sind auf die tierische Nahrung, die sie selber fangen, gar nicht zwingend angewiesen, wachsen aber besser, wenn sie die noch haben und machen das auch. Andere brauchen das zwangsläufig, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber das sind so die zwei Wege, über die eine Koralle ihre Nahrung und ihre Energie bezieht.
Fände ich auch praktisch, wenn ich einfach mich in die Sonne legen könnte und ein bisschen Photosynthese betreiben könnte.
Ja gut, das Ganze hat tatsächlich Vor- und Nachteile. Ne? Zum einen ist die Koralle natürlich dadurch ein Stück weit oder manche Arten auch komplett unabhängig von eigener Nahrungsaufnahme. Nur angewiesen auf das Sonnenlicht, aus dem dann die kleinen Algen die Photosynthese machen. Dafür ist dann eben die Abhängigkeit gegeben von den Symbionten. Wenn es denen nicht gut geht, geht es auch der Koralle nicht gut. Und genau das ist eben das, was wir momentan vielerorts in den Korallenriffen erleben. Ich glaube, das Stichwort Korallenbleiche oder Korallensterben wird den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen ein Begriff sein. Und der Hintergrund dessen ist ganz einfach der, dass durch die Klimaerwärmung die Wassertemperatur der Meere steigt, die Zooxanthellen hingegen aber auf ganz bestimmte Wassertemperaturen angewiesen sind, um überleben und Photosynthese betreiben zu können. Das ist ein ziemlich enger Bereich, da muss es nur ein bisschen wärmer werden und schon sterben diese kleinen Organismen eben ab und damit dann eben auch die sehr wichtige Quelle für Energie der Korallen. Und ohne Zooxanthellen sind eben die meisten Korallen genauso im Tode geweiht. Und vielerorts sehen wir schon großflächig abgestorbene Riffe, wo die Korallen nur noch als leere, tote Skelette, zumindest wenn es skelettbildende Korallenarten waren, zu sehen sind, aber eben nichts mehr wirklich lebt und nichts mehr wachsen kann.
Jetzt hast du das Nesselgift schon angesprochen, also diese Toxine. Das heißt, ich sollte so eine Koralle auf keinen Fall anfassen.
Ja, also zumindest wenn du nicht genau weißt, was es für eine ist und wo du sie anfasst, sollte man da vorsichtig sein. Also wie gesagt, die Nesselzellen sitzen vor allem eben an den Tentakeln, aber da kommt man eben sehr schnell dran. Das ist das Gleiche wie bei Quallen. Also der Mechanismus ist der gleiche. Diese Nesselzellen haben alle Korallen, alle Quallen gleichermaßen. Da muss man aufpassen. Bei der Krustenanemone muss man noch aus dem zweiten Grund aufpassen. Und deshalb habe ich nicht irgendeine Koralle oder Anemone ausgesucht, die ich dir zeigen möchte, sondern eben mich genau für die Krustenanemone entschieden. Die hat tatsächlich zusätzlich zum Nesselgift noch ein zweites Gift parat, das sogenannte Paleotoxin. Das ist auch ein sehr, sehr hochwirksames Gift, also unter den Giften im Tierreich eines der wirksamsten. Vor allem, wenn man jetzt von Giften absieht, die auf Eiweißen beruhen, wie das Schlangengift oder auch das, was wir beim Komodowaren besprochen hatten. In der Klasse der nicht auf Eiweißen beruhenden Gifte ist das das zweitgiftigste, was im Tierreich bekannt ist. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum man als Tierpfleger, anders als eben beim schrecklichen Fallgiftfrosch, beim Umgang mit Krustenanemonen auch eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte. Es gibt immer wieder mal Fälle, wo unbedachte Aquarianer da Vergiftungen erleiden. Es gab bisher noch keine Todesfälle und meistens ist das Ganze auch nicht allzu schlimm. Aber man sollte wirklich aufpassen, weil das Polytoxin eben bereits durch kleinste Risse in der Haut in den Blutkreislauf gelangen kann und da großen Schaden anrichten kann. Ähnlich wie das Gift vom schrecklichen Fallgiftfrosch greift es Ionenkanäle in der Zellmembran an. Dadurch gerät das Ionengleichgewicht außer Kontrolle und im Falle von Muskelzellen führt das dann dazu, dass die Muskelzelle permanent kontrahiert bleibt. Dementsprechend dann eben Verkrampfungen oder wenn die Atemmuskulatur betroffen ist, dann eben auch ein Aussetzen der Atmung im schlimmsten Fall auftreten können. Abgegeben wird das Gift zum einen bei Kontakt. Es befindet sich in noch höherer Konzentration allerdings auch im Innern der Koralle. Also gerade wenn man irgendwie die Koralle beschädigt, treten da größere Mengen aus und man sollte sehr vorsichtig sein. Es reicht aber eigentlich schon, wenn man eben im Umgang mit den Korallen, vielleicht auch schon bei der Arbeit im Aquarium, Handschuhe trägt oder wenn man eben die Koralle außerhalb des Wassers irgendwie hantiert, dann ist auch eine Schutzbrille gar nicht mal so verkehrt, weil das Gift tatsächlich auch gerade bei den Augen schwere Reizungen verursachen kann. Und dann muss man sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Das Problem bei den Krustenanemonen ist, dass so die Giftigkeit sehr schwer einzuschätzen ist. Also die variiert sehr stark zwischen den verschiedenen Arten von Krustenanemonen, variiert auch stark mit dem Gesundheitszustand der Anemone, genau wie der Fallgiftfrosch produziert die Anemone dieses Gift nicht selber, sondern über Bakterien, die in ihr leben. Diese Bakterien, die sterben im Aquarium mitunter ab, dann verliert auch die Anemone ihre Giftigkeit. Mitunter passiert es aber auch nicht. Das hängt ein bisschen von der Art ab, oder auch davon, wie gut die Lebensbedingungen für die Bakterien im Aquarium sind, ob da genügend Nährstoffe vorhanden sind und so weiter. Das heißt, man kann das ganz schwer einschätzen, wie giftig genau jetzt die Anemone ist. In den allermeisten Fällen ist es eher so, dass sie im Aquarium stark an Giftigkeit verliert. Sicher sagen kann man es aber nicht.
Da sollte man dann eher aufpassen. So wie mit allen Tierarten, die wir heute kennengelernt haben. Wir haben jetzt im zweiten Teil des Podcasts quasi Tiere kennengelernt, wie den Komodowaran, wo man lange nicht dachte, dass er giftig ist und er ist doch giftig. Der Fallgiftfrosch klingt zwar schrecklich giftig, verliert dieses Gift aber im Terrarium. Und bei der Krustenanemone denkt man eigentlich auf den ersten Blick, es ist eine nette Blume im Terrarium und die ist wahrscheinlich von denen, die wir jetzt gerade kennengelernt haben, mit das Gefährlichste. Von daher ein weites Feld und damit ein ganz, ganz spannendes Thema. Dir vielen Dank, Julian.
Sehr gerne, Marco.